Hallo, Johannes Bertou hier. In Saudi-Arabien, da gibt es ziemlich wenig Wasser. Aber es gibt Kuhställe mit zehntausenden europäischen Rindern, die ziemlich viel Wasser brauchen. Im Radio-Feature geht es jetzt gleich nicht um die Kühe selbst, sondern um den Mann, der sie in die Wüste gebracht hat. Das war in den 70ern. Ein Ire mit dem Namen Alastair McGuckian. Der hat ein ziemlich spannendes Leben. Und das mit den Kühen war nicht die einzige verrückte Idee von McGuckian. Porträtiert hat ihn Dieter Meyer-Siemet. Wir bringen sein Feature aus dem Jahr 2000 heute, um uns vor Dieter Meyer-Siemet zu verneigen. Er hat jahrzehntelang Bayern 2 mitgeprägt und war an vielen großen Sendungen beteiligt. Anfang dieses Jahres ist er verstorben.
Der Global Player.
Oh, da ist wieder Teil.
Was als Überschrift über meinem Nachruf stehen sollte? Oh, überraschende Frage. Ich weiß nicht.
I don't know. I would say probably I did it. Just he did it. That's all I would want. Something like that.
Ich weiß nicht. Vielleicht so etwas wie er hat's gemacht. Nein, aber im Ernst. Vielleicht ein abenteuerlustiger Bauer. Sowas.
But I suppose I'd like to think that I if you want a true title of me, it would probably be some sort of an adventurous farmer or something like that.
Words are in your spell. Can you see words like Makushla or music to me?
Die Muse.
Words. Words. Yes. We take the key down and maybe I could sing it. Words. I'm in your spell. Can't you see? Words like Makushla are music to me. Words, I am in trance.
Der Global Player und die Muse. Das ungewöhnliche Leben des Alastair McGuckian. Erzählt von Dieter Meyer-Siemet.
Charmed by your language, what defense have when you speak it, there's a bright glint in your eye. Words like a storm, like a grass capture me.
Rath Cossey House, ein Landhotel ein paar Kilometer außerhalb von Cork im Südwesten Irlands. Ein altes Gutshaus auf einem Hügel, satt grüner Rasen, Krokusse und Narzissen. Unten, zwischen den noch kahlen Bäumen, schimmert das Wasser einer Meeresbucht. Oben, in den windgeschützten Ecken des Hauses, blühen die ersten Rosen des Jahres. Anfang März 2000.
Please say McCree, or say a storm, once more.
Es könnte auch März 1800 sein, als die englische Autorin Jane Austen das Landleben der damaligen Bürger und Kleinadligen beschrieb. Das gemeinsame Dinner in der großen Küche, wo Beth, die Wirtin, ihre Gäste am liebsten verwöhnt. Die kühlen Abende am wärmenden offenen Kamin, das Klavier im Salon.
Makushla is the pulse or the vein of the heart. Khushla Makri, vein of my heart. Yeah. Or the pulse of my heart.
Nur anders gekleidet wäre man. Hohe Kragen und steife Zylinder, Blumenhüte und Muslin statt Tweed und Kaschmir. Aber das romantische Ambiente wäre dem hier zum Verwechseln ähnlich. Ein Komponist am Klavier, seine Freunde, ein sehnsüchtiges Liebeslied. Makushla, mein Herz. Besser, vein of my heart, Ader meines Herzens. Makushla ist der Kosename von Molly Cassidy, der jungen Frau aus dem Musical The Halfpenny Bridge des Ian Alistair McGuckian.
What way does it start? Words?
Words, I'm in your spell, can't you see?
No,
words
no,
Rückblende, Sommer 1995, Paloma Beach in Saint-Jean-Cap-Ferrat an der Côte d'Azur. Wer hier Urlaub macht, tut das oft schon seit vielen Jahren, manche seit Jahrzehnten. Man kennt einander. Es gibt Leute, es gibt wichtige Leute, Leute, die einmal wichtig waren, solche, die sich für wichtig nehmen und andere, die einmal wichtig sein werden. Oder nie. Aber wer ist dieser Ire mit seiner Familie, der da neuerdings auftaucht? Ein älterer Herr, graues Haar, ein bisschen schütter, gänzlich unauffällig. Das Auffallendste vielleicht die alte Schirmmütze, die er immer trägt. Elbsegler würde man so etwas in Deutschland nennen. Einige scheinen ihn zu kennen. Gestern sprach er mit Freunden, die neben uns am Strand lagen, erzählte, dass er nebenbei komponiere. Ein Musical. Wir haben schon die ersten Aufnahmen im Studio gemacht. Wollen Sie sie hören? Es gibt eine Kassette. Nein, will ich eigentlich nicht. Man würde es schön finden müssen, höflichkeitshalber. Und darüber reden müssen. Wie finden Sie es? Sie als Radiomann? Nein, lieber nicht. Einen Steinwurf weiter soll Andrew Lloyd Webber seine Villa haben. Der komponiert nicht nebenbei und von ihm sind die Welterfolge Cats und das Phantom in der Oper. Was will da ein unauffälliger Ire? Na gut, vielleicht einmal reinhören, hübsch finden und dann wieder seine Ruhe haben am Strand. Aber das klingt ja wieder erwartend gut. Sicher, ein wenig nach irischer Folklore, wie man sie schon kennt, nicht revolutionär, aber gut und eingängig. Die Melodie bleibt im Gedächtnis haften, auch am nächsten Tag noch, die nächsten Jahre. Es ist nicht die einzige. Und es ist recht professionell aufgenommen. Aber was macht dieser irische Kapitänsmützenträger eigentlich, dass er es sich leisten kann, ein teures Studio zu mieten? Nebenbei Komponisten können so etwas in der Regel nicht und einen reichen Eindruck macht der unauffällige Ire nun wirklich nicht. Kein Problem, sagte unser Freund Jim von der Nachbarliga am Strand. Der ist einer der reichsten Bauern der Welt und hat allein in Saudi-Arabien 20.000 Kühe stehen. Jim ist aus New York und hat die Fabulierkunst seiner italienischen Vorfahren geerbt. 20.000 Kühe, ausgerechnet in Saudi-Arabien. Jim hat schon bessere Geschichten erfunden. Sie stimmt auch nicht, wird sich später herausstellen. Denn es sind 40.000 Kühe, ausgerechnet in Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien.
Früher einmal war der Flug London-Riyadh für Alistair McGuckian fast schon das, was für normale Sterbliche der tägliche Bus zur Arbeit ist. Lange 9 Jahre lebte er sogar hier, zusammen mit seiner Familie, in einer Stadt, in der es nichts zu sehen, aber alles zu kaufen gibt. Heute kommt er nur noch selten, vielleicht 1-2 Mal im Jahr. Da kann es schon vorkommen, dass er dem Mann am Empfang der Milchwerke Al-Marai erst einmal erklären muss, wer er ist, bevor dieser den elektrischen Türöffner betätigt.
Salam alaikum. Salam. Can I get you? Yeah.
Who do you want?
I'm Alistair McGuckian. I'm going.
Welcome. What's your name?
Alistair.
Mr. Alistair.
Vor 24 Jahren, als Alistair McGuckian den Betrieb gründete, hielt er über 60% an diesem Unternehmen, das heute ein paar Milliarden Mark wert ist. Milliarden wohlbemerkt. 1 Milliarde entspricht 1.000 Millionen. Nach und nach hat er es in den letzten Jahren an seinen Joint-Venture-Partner, einen saudischen Prinzen, verkauft. Teils wegen des Golfkriegs, der die Firma viel Geld kostete, teils, weil es ihm nie darum gegangen war, noch ein paar Millionen mehr anzusammeln. Mit dem Geld, das man ja sowieso bekam, ließen sich anderswo neue Unternehmen gründen, etwa in Afrika. Unternehmer zu sein, hieß für McGuckian immer, etwas zu unternehmen. Das ist durchaus nicht selbstverständlich im Zeitalter von Shareholder Value.
This guy,
is leaving Ireland and Europe and coming with his family and his time and his money and invest in this dusty, unstable region.
Dieser Mann hat Irland und Europa verlassen, ist mit seiner Familie hierher gezogen und hat seine Zeit und sein Geld in dieser staubigen und instabilen Gegend investiert, sagt Mohammed, ein Geschäftsfreund, nachmittags in der Halle des Hotels Al Kusama. Dazu müsse man eine Vision haben, sich engagieren, das Land und die Leute mögen und ein Risiko eingehen, meint der saudische Geschäftsmann, der es Amerikanern und Europäern, allen voran den Deutschen, ein wenig übel nimmt, dass sie immer nur über Projekte reden wollen. Projects, Projects, Projects. Je größer, desto besser. Aber möglichst nicht auf eigenes Risiko.
I think that the Irish people are very adaptable in that respect. We're used to emigration and we're used to moving around various cultures. And I think that we blend easily.
Ich glaube, wir Iren sind in dieser Hinsicht recht anpassungsfähig. Wir waren es immer gewohnt zu emigrieren und uns in anderen Kulturen umzusehen, uns mit anderen Kulturen zu mischen. Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, dass wir keine historischen Lasten mit uns herumschleppen. Wir sind nur ein kleines Land, das nie andere dominiert hat und es auch gar nicht wollte.
But also there's something in underdeveloped countries in their psyche that will a country like Britain or Germany or France, they're big major powers that they, you know, they're coming with the strength of their national attitudes behind them. We obviously haven't got that because we're only a small country.
Andere wichtige Mächte wie Großbritannien, Deutschland oder Frankreich vermitteln gerade in unterentwickelten Ländern immer wieder den Eindruck, sie wollten hier ihre nationalen Eigenheiten durchsetzen. Wir nicht. Wir waren immer ein kleines Land mit einer bis vor kurzem recht armen Wirtschaft. Und das hilft uns hier eine ganze Menge.
So that helps, it helps a great deal.
Opernhaus der Stadt Cork im Südwesten von Irland. 9. März 2000.
Generalprobe des Musicals The Halfpenny Bridge von Alistair McCutcheon.
Arbeit. Wir wollen Arbeit. Keine Ausreden mehr, keine Tricks. Das Volk von Dublin will Arbeit. Arbeit.
Franzosen, von denen es heißt, sie würden immer nur an das eine denken, haben für die Hobbys reicher Leute den hämischen Ausdruck geprägt. Naja, er halte sich eben eine Tänzerin. Se payer une danseuse, sagt man heute noch, wenn sich einer ein teures Hobby leistet, weil er es eben kann, auch wenn es ihm nicht viel einbringt. Obwohl es längst nicht mehr üblich ist, dass junge Männer des besseren Bürgertums eine Balletteuse aushalten und der Jet-Set schon seit längerer Zeit auf Models umgestiegen ist. An diesem Abend wird sich herausstellen, inwieweit der Ausdruck auf einen international tätigen irischen Unternehmer zutrifft, der ganz nebenbei auch noch komponiert. In wenigstens einer Beziehung trifft er sicher zu. Alistair McGuckian hat sich nicht nur eine Tänzerin, sondern gleich eine ganze Truppe geleistet. Für die Tanznummern und die Hauptdarsteller stehen Mitglieder der weltweit umjubelten irischen Gruppe Riverdance auf der Bühne. Die Oper von Cork ist kein kleines Theater. Sie hat etwa 1000 Plätze, von denen zur öffentlichen Generalprobe 60% verkauft sind. Es darf angenommen werden, dass unter den Zuschauern auch der eine oder andere sitzt, der sich diebisch freuen würde, wenn der Komponist von The Halfpenny Bridge mit seinem Werk gründlich baden gehen würde. Denn dass dieser Komponist sein eigenes Werk bis zur Bühnenreife sponsern kann, ist ungewöhnlich genug und die eine Sache. Ob er damit auch Erfolg haben wird, aber eine ganz andere.
Hungrige Zeiten. Schau, wie rot die Sonne aufgeht. Wie in der Jugend, als die Tage erfüllte Tage waren. Heute sind es Tage in der Tretmühle. Morgens rein, abends raus, fertig und am Ende für einen Hungerlohn. Junge Tage, junge Wege, vorbei. Der Hunger hat alles verschlungen, was gut war, damals.
Oh, look, just look, here comes the sun. And everywhere's a glow on days like this. When I was young, so much there was to do. This treadmill never stops a day. I climb on every morn, and working for a pittance pay, at day's end I am worn. Young days, sweet ways, skip out the door. Those old days are with us no more. Hungry time now seems to devour.
So fröhlich und ausgelassen Iren sein können, lustig, laut und bierselig bei einem dunklen Stout oder einem bernsteinfarbenen Ale, wenn sie Geschichten erzählen, die mit der Geschichte ihres Landes zu tun haben, dann sind das meistens recht traurige Geschichten. Geschichten von der Auflehnung gegen die Engländer, die ihre Insel fast 800 Jahre lang wie eine Kolonie besetzt hielten. Geschichten voll von Hass und Rache, Zwietracht, Verrat und Tod. Die grazile, schmale Eisenkonstruktion der Halfpenny Bridge über die Liffey könnte ein Symbol für Versöhnung sein. Aber die Liebesgeschichte von Molly, der jungen Irin, und George, dem jungen Engländer in Zeiten des Bürgerkriegs der 20er Jahre, endet tödlich. Eine eher banale Geschichte. Romeo und Julia braucht nicht mehr erfunden zu werden. Seit William Shakespeare sind davon nur noch Variationen möglich und es gibt eher zu viele davon. Das wirklich Erstaunliche an dieser Musical-Story, die auch im nordirischen Belfast unserer Tage spielen könnte, ist ihre Entstehung. Eigentlich hatte Alistair McGuckian an einen Stoff des Kommunisten Sean O'Casey gedacht. Juno and the Paycock. Juno und der Pfau. Aber dann sperrten sich die Erben O'Caseys. Vielleicht, weil sie die Rechte am wichtigsten Drama des irischen Nationaldichters, der 1916 beim Osteraufstand in Dublin nur knapp der Hinrichtung entgangen war, nicht einem dilettierenden Amateurkomponisten anvertrauen wollten? Egal, dachte sich McGuckian, dann würde er eben auch den Text selber schreiben müssen. Ausreichend literarische Erfahrung hatte er ja schon beim Diktieren von Geschäftsbriefen sammeln können. Und überhaupt war ja die Hauptsache schon getan. Die Musik zu The Halfpenny Bridge hatte er schon fast fertig komponiert.
I learned a little bit with, you know, my sisters learned music, learned to play music, and I suppose I learned a little bit from observing them. And also then I had a teacher when I was a very small child for about, I don't know how long, but I think maybe 6 months or something. I always could play the piano. By ear, as they say. I just found that I never had any trouble playing the piano.
Eine richtige Musikausbildung hatte ich nie. Aber meine Schwestern lernten Musik und da lernte ich ein bisschen mit, um sie begleiten zu können. Als kleines Kind hatte ich dann für kurze Zeit einen Klavierlehrer, vielleicht 6 Monate oder so. Aber ein Klavier war bei uns immer im Haus und ich konnte es auch immer spielen, nach dem Gehör eben. Später, so zwischen 17 und 22, 23 Jahren, hatte ich dann eine Lehrerin in Belfast, durch die ich Klassik und Romantik kennenlernte, Chopin und andere. Das interessierte mich. Und da spielte ich auch schon mal einen Tag lang oder ein Wochenende.
But I always played alone. Because I had not been to university or with groups and because I was in business on my own, I would not have been with clubs or groups or bands or that sort of thing. And that's a pity because I think it's so much better for young people to meet other musicians and to work with them, especially in Ireland with the traditional music, which is better when it's played traditionally in groups.
Ich spielte immer allein, nie in einer Band oder so. Ich hatte mich ja schon früh selbstständig gemacht und auch nie eine Universität besucht. Schade eigentlich, weil es gut ist, für junge Leute mit anderen zu spielen. Speziell, was die irische Volksmusik angeht. Aber ich hatte nie die Idee, eine andere Karriere zu machen als diese Business-Karriere. Vielleicht habe ich damals, als mein Vater starb, kurz an die Musik gedacht, aber nicht wirklich ernsthaft. Aber dass ich irgendwann in meinem Leben noch etwas anderes machen könnte, die Idee hatte ich immer. Und auch, dass das etwas mit Musik zu tun haben könnte. Und jetzt ist es vielleicht soweit. Aber früher hatte ich da keine Konflikte mit mir selbst. Keine ernsthaften jedenfalls. Komischerweise.
Curiously, but not seriously. Yeah, yeah.
That's funny. Don't you think so?
Probably, yeah. It's probable. But I always felt, though, that the time might come. And in fact, I suppose I always had in the back of my mind that I would want at some stage in my life to move from what I was doing to something else and most likely to music. So that's where I'm moving.
Nordirland, Grafschaft Antrim. Ein Schweinemastbetrieb.
Das ganze Elend moderner Massentierhaltung. Gestank nach Gülle schon von Weitem, Reihen von langgestreckten Ställen, Baracken ähnlich, in denen sich 14.000 Ferkel und Sauen auf engstem Raum zusammendrängen. Licht nur zu Fütterungszeiten, auf den Betonböden geschreddertes Papier, das die Entsorgung des Schweinemists erleichtert. Förderbänder für die vollautomatische Fütterung. Billiges Industriefleisch, wie es die Verbraucher in Europa haben wollen, weil sie ihr Geld lieber für Urlaub und Auto ausgeben, als für einen anständig erzeugten Schinken auf dem Teller. Billigfleisch, das auch dem Züchter nichts bringt, denn selbst wenn die Preise wieder mal steigen sollten, hätte er die Gewinne bitter nötig, um die Löcher vom letzten Schweinezyklus tief zu stopfen. Gerade sind die Schweinepreise im britischen Nordirland im Keller. Das hat etwas mit der Überproduktion auf dem Kontinent zu tun und mit dem hohen Kurs des englischen Pfunds. Alistair McGuckians Cousin jedenfalls ist dem Ruin nahe. Und das sieht man ihm, seinen Ställen und seinen Schweinen auch an. Wer von Dublin über die Küstenstraße nach Antrim County fährt, überquert ein paar stattliche Höhenrücken, die sich bis in die Irische See hinziehen, kommt durch grünes Grasland, das der Insel ihren Namen, Irland, die grüne Insel, gegeben hat, und vorbei an den Ufern des tiefblauen Loch Ney im zentralen Tiefland. Und er kommt durch die immer noch vom Bürgerkrieg gezeichnete Hauptstadt Belfast, deren protestantische Bewohner sich ihre Gesinnungstreue und religiöse Sturheit an die Randsteine ihrer Bürgersteige malen. Rot, Weiß und Blau, die Farben des Union Jack. So reizvoll die Landschaft auch sein mag, so sehr sie an bayerisches Voralpenland erinnert, hier geht die Welt zu Ende, jedenfalls die europäische. Im Osten das nicht weniger einsame Schottland, im Norden nur noch Meer und ein paar Inseln, im Westen der Atlantik mit Nordamerika weit hinterm Horizont. Kein Platz für einen, der die Welt mit seinen Ideen beglücken will.
Als Alistair McGuckians Vater, Bauer in Clark Mills, Nordirland, 1952 stirbt, ist er ein wohlhabender Mann, ein anerkannter Bürger und Landwirtschaftsexperte. Er hat zwischen den beiden Weltkriegen die moderne Schweinemast in Irland eingeführt und Schweine nach England exportiert. Und gerade hatte er damit begonnen, eine zeitgemäße Graslandwirtschaft für die Rinderhaltung zu entwickeln. Er hinterlässt seinen Kindern ein ordentliches Stück Weideland an den Ufern des lieblichen Loch Ney. Alistair ist gerade 16, er besucht eine Landwirtschaftsschule und es wird seine letzte Schule sein. Er wird jetzt Bauer werden, wie sein Vater. Die ganze Familie, Bruder, Onkel und Cousins arbeiten zusammen, die Schwestern heiraten weg. Das ländliche Idyll könnte bis zum Ende seiner Tage dauern. Es dauert ein gutes Jahrzehnt. Bis dahin wird Alistair McGuckian seine Pläne für Milchviehbetriebe bis zur Marktreife entwickelt haben. Die Familie trennt sich. Alistair und sein Bruder Patrick gehen nach Dublin, gründen eine kleine Firma, die Konzepte für moderne Farmen entwickelt und mit eigenen Leuten der Einfachheit halber auch gleich realisiert, bis hin zum Bau der Viehställe. Allein zwischen 1970 und 1975 entstehen mehr als 600 Farmen nach dem neuen, bald als Mastock-System bekannten Konzept in Irland und England. Jetzt ist auch die grüne Insel für die Brüder McGuckian zu klein geworden.
Piccadilly's not just a place.
No?
No. Piccadilly's a state of mind. It's a smile. It's a wink. It's a smart bonnet. And it's a pair of pretty ankles.
George, stop it. People are looking at us.
Why don't you come to London town? And we go to Piccadilly every night. Why don't you come to London town? You and me together make a pretty sight. On Sundays I park as a courting band. We'll take a walk along the Strand and back to Piccadilly every night.
The Happeny Bridge. Erster Akt, vierte Szene. Piccadilly.
Give a black frill with a chickle and a kiss. Not just a peck, but a just one like this. And after that you feel that you're in a state of bliss. And that's what Piccadilly Dilly is.
Why don't you come to London town? And go to Piccadilly every good night. Why don't you come to London town? You and me together, make a pretty sight. On Sundays I park as a corking band. You take a walk along the Strand. Back to Piccadilly.
I think that the style of music I have is probably it's not very modern. It's more lyrical than maybe most musicals would be. Whereas I would say probably that my inclination, in particularly in this work, was towards the melody, towards the theme, towards the lyrical side of the thing.
Ich glaube, mein Musikstil ist nicht unbedingt sehr modern. Vielleicht ist er gefühlvoller als in den meisten anderen Musicals heutzutage. Andere würden vielleicht mehr auf den Beat und das Zeitmaß setzen, wohingegen meine Intonation mehr in die Richtung Melodie, mehr auf das Thema zugeht. Einfach den lyrischen Aspekt betont.
Cheers, yes. And I hope you enjoy the night as much as I enjoyed the creation of the production. So, yeah.
And the pleasure you've given us all.
Yeah, right, yeah.
Opernhaus der Stadt Cork, Donnerstag, 9. März 2000. Öffentliche Generalprobe.
Ein Autor, der in wenigen Minuten sein erstes Werk auf der Bühne sehen wird, sollte jetzt eigentlich starkes Lampenfieber haben.
No, I'm delighted. I've enjoyed every moment so far.
Nein, sagt er, überhaupt nicht. Ich bin entzückt und ich genieße jeden Moment. Alistair McGuckian hat an diesem Tag die letzte Durchlaufprobe beobachtet und einen privaten Radiosender in Cork besucht, wo mir ein schlampiger Moderator dumme Fragen stellte. Ist das Ihre größte Produktion, Mr. McGuckian? Nein, es ist meine erste und einzige, hat er geantwortet und kein Wort darüber verloren, dass er eigentlich gar kein richtiger Komponist, Autor und Produzent im klassischen Sinn sei, sondern ein international tätiger Businessman. Und aus Mangel an Vorbereitung wäre der Radiomensch auch gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Ein paar Informationen hätte er allerdings im Kleingedruckten des aufwendig gestalteten Programms finden können. Ein Bild des Autors allerdings nicht. McGuckians Delight, sein Entzücken, muss sich offenbar auf noch etwas anderes beziehen, als darauf, mit einem Mal mitten im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Lange hält er es dort auch nicht aus. Ein Schluck Champagner im Foyer mit dem Regisseur und dem Choreografen. Dann schnappt er sich die Flasche und bringt sie in die Künstlerlogen zu den Schauspielern, die mehr Lampenfieber haben als er.
Good luck.
Thanks, will you?
Yeah.
That should be great.
Of course, you should have every confidence.
They're big hosts.
It works. Yeah, there's quite a lot. I think somebody said how many? 700 or something.
That's great. That's great. That's great for
that's booking.
Brilliant. Brilliant.
Yeah. I think Pat said that. Where are we? Here we are. Is that Des?
Yes, it is.
Good luck, Des.
Thank you very much.
Thank you for all the work.
Oh, no. Well,
that might work. And all you have
just some good news, anyway.
Confidence.
Hello.
Good luck, Alison.
Good luck.
Have a great night.
Thank you.
You deserve. With all the work you did, you deserve
it. It'll go away.
Confidence.
It'll go away.
Where is it?
Of dark black porter. Ah, the cream upon the crown. Ah, the froth of Annie Liffey helps to wash your troubles down. Ah, the froth of Anna Livia. Yielded from a water's breath, velvet liquid brewed from barley. That's the toast of Dublin town.
Noch während Alistair McGuckian Mitte der 60er Jahre über neuen Konzepten zur Revolutionierung der Milchwirtschaft brütet, bekommt er ein Stipendium angeboten. England und Irland stehen auf der Schwelle zur EWG. Nur Frankreichs Charles de Gaulle spielt noch ein wenig den Engel mit dem Flammenschwert, der vor allem England aus dem Paradies der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und späteren Europäischen Union heraushalten will. Aber irgendwann einmal würde es soweit sein. Der jetzt knapp über 30-Jährige sieht sich also um. Von Dänemark bis Italien, von Frankreich bis Schweden, auch in Deutschland. Und überall sieht er brave Bauern morgens ihre Kühe auf die Weide treiben und abends wieder hereinholen. So hat er sich das nicht vorgestellt. Er will eine rationellere Landwirtschaft, größere Einheiten. Nicht, dass ihn die kommunistischen Ideen der Ostblockländer begeisterten, aber hier in der staatlichen Planwirtschaft mit ihren riesigen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften könnte man vielleicht ansetzen. Er versucht es, Anfang der 70er Jahre in Bulgarien, und scheitert kläglich an den Politbürokraten. Etwas frustriert, auch ein Besuch im Iran hatte nichts gebracht, kehrt er nach Dublin zurück. Dort besucht er das Konzert des international renommierten Flötisten James Galway und trifft in der Pause einen Geschäftsmann, der viel in Saudi-Arabien zu tun hat. Die erste Ölkrise ist gerade ausgebrochen und die Saudis haben Geld wie Heu. Beide, der Geschäftsmann mit den Kontakten und der Flötist, bringen McGuckian auf Ideen.
Okay. Ah, no.
Riad, Saudi-Arabien. Ein Zimmer im Luxushotel Al-Kusama.
That's a bit better.
Ja, das erinnert mich wirklich an früher, vor 20 Jahren. Danach habe ich nicht mehr oft auf der Tin Whistle gespielt. Aber damals ja, in Saudi-Arabien, in primitiveren Zeiten.
I did play the whistle here about 20 years ago and then I didn't ever play it very much after that. But it reminds me, yes, of going around Saudi Arabia and in more primitive days.
Wäre sie mir nicht von verschiedenen Leuten, unabhängig und unaufgefordert, wiederholt erzählt worden, ich hätte die Geschichte mit der Blechflöte nicht geglaubt. Ist doch die eigentliche Geschichte schon wie eine Erzählung aus Tausend und eine Nacht. Da kommt also ein europäischer Geschäftsmann mit dem komplett verrückten Plan nach Saudi-Arabien, europäische Milchkühe in die Wüste zu stellen, wo es im Sommer über 50 Grad heiß wird. Keine 20 Kühe, keine 200, sondern zunächst einmal vielleicht 2000, am besten aber gleich 20.000 und mehr. Er sucht Geschäftsfreunde, die in seine Idee investieren. Das dauert. Er putzt Klinken, sitzt auf Audienzen herum. Und um sich die Zeit zu vertreiben, spielt er auf einer Blechflöte, einer Tin Whistle, für Irland so landestypisch wie für Bayern eine Maultrommel. Das ist zwar nicht entscheidend für den geschäftlichen Erfolg, aber es macht ihn relativ schnell bekannt, diesen verrückten Iren. Und eines Tages trifft er auf saudi-arabische Geschäftsleute und schließlich sogar auf einen echten Prinzen des Königshauses, von denen es zwar mehr als genug gibt, aber so viele nun auch wieder nicht. Er kann anfangen. Die erste Milch wird ein gutes halbes Jahr später fließen. Das Unternehmen, das sie verkaufen wird, bekommt den Namen Al-Marai, was so viel bedeutet wie grünes Paradies.
Als Alistair McGuckian vor 25 Jahren zum ersten Mal nach Saudi-Arabien kommt, hat die Hauptstadt Riad um die 600.000 Einwohner. Heute sind es mehrere Millionen. Riad ist ein gigantisches Shoppingcenter mit eingestreuten Wohnvierteln. Kaum Hochbauten im Vergleich zu anderen schnell aus dem Boden geschossenen Städten, vielmehr traditionell ummauerte Wohnhäuser, Villen und Paläste. Klimatisiert und begrünt und bewässert. Saudi-Arabien gehört zu den großen Wasserverschwendern der Welt. Der durchschnittliche Verbrauch pro Einwohner soll etwa doppelt so hoch sein wie in Deutschland, wo mit Wasser auch nicht gerade gespart wird. Nur, dass in Deutschland, ohne dass sich auch nur jemand darüber wundern würde, an einem trüben Sommernachmittag so viel Regen fallen kann, wie in Saudi-Arabien das ganze Jahr über. Die Ölquellen sind nahe, Wasser zu entsalzen kein Problem, jedenfalls kein Kostenproblem. Im Übrigen gibt es in Riad nichts zu sehen, außer eben Shopping-Malls. Das Wenige, das es in diesem ehemaligen Wüstenfort an historischer Altstadt je gegeben hat, ist längst abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Der Aushub dafür und der Schutt der frühen Betonbauten, die nach und nach luxuriöseren Konstruktionen weichen, liegen vor der Stadt in der Wüste und werden dem Wachstumstempo Riads entsprechend jedes Jahr ein bisschen weiter hinausgeschoben.
Die Wüste. 80 Kilometer südöstlich von Riad.
Die Wüste ist gelb und leer. Sie stellt keinerlei Ansprüche an das Vorstellungsvermögen, weil sie nämlich genauso aussieht, wie man sich das als Kind bei der Lektüre des ersten Karl-May-Romans gedacht hatte. Nur die Autobahnen, sechsspurig und an amerikanische Highways erinnernd, muss man neu in seine Vorstellung von Wüste aufnehmen. Sand bis zum Horizont, wo das eintönige Ockergelb ins eintönige Blau des Himmels wechselt. Hin und wieder ein Bergrücken in der Ferne, seltener eine Oase mit ein paar Dattelpalmen. Es ist Mitte Oktober. Angenehm kühl, sagen die Saudis. Das Thermometer zeigt jetzt nur noch 35 Grad und fällt nachts unter 30. Und mit einem Mal ist er jetzt in der Ferne ein grüner Streifen, der das Gelb unterbricht. Eine Wiese, so eine Art Wiese jedenfalls. Aus der Luft betrachtet würde man sehen, dass die Wiese kreisrund ist. Durchmesser genau 1 Kilometer, soweit die beiden Arme der Bewässerungsanlage reichen, die sich über dem Alfalfa-Gras einer Luzerneart drehen wie die Zeiger einer Uhr über einem Zifferblatt. Eine Pumpe im Mittelpunkt fördert etwas mehr als 4000 Liter Wasser pro Minute aus einer Tiefe von 120 Metern.
As I understand it, it's fossil water that's trapped here with, in the valley between the mountains, and that it's not replenished. There's not so much rainfall in this area.
Es ist fossiles Wasser, erklärt Jack, der Farmmanager. Fossiles Wasser, das irgendwann einmal zu Ende sein wird, weil es nicht durch Regen erneuert wird. In den letzten 30 Monaten gab es hier gerade mal 2 Zentimeter Niederschlag. Und in weniger trockenen Jahren sind es auch nicht mehr als 7 oder 8 Zentimeter.
Fossiles Wasser. Wasser, das in prähistorischen Zeiten als Regen vom Himmel fiel und in große Tiefen versickerte. Hier, 80 Kilometer südöstlich von Riad, liegt es in 3 Schichten tief unter der Wüste. Die tiefste in 2000 Metern. Zurzeit wird noch an der ersten Schicht in etwa 120 Metern Tiefe gebohrt. Fossiles Wasser ist die einzige Wasserreserve Saudi-Arabiens. Aber irgendwann einmal, Fachleute sprechen von 100, 150 Jahren, es könnte aber auch früher sein, je höher der Wasserverbrauch, desto eher, irgendwann einmal wird dieses Wasser zu Ende sein, wie das Erdöl. Wenn die Ölquellen früher versiegen als das Wasser, wird es den Saudis an Energie fehlen, es hochzupumpen. Es sei denn, sie bedienten sich der reichlich vorhandenen Sonnenenergie, wofür bisher nichts spricht. Auch die energieintensive Meerwasserentsalzung ist dann am Ende. Weniger wahrscheinlich ist, dass umgekehrt die fossilen Wasservorkommen noch vor den Ölquellen erschöpft sein werden. Dann gäbe es hier in der Wüste gar nichts mehr anzubauen. Nur könnte Saudi-Arabien dann noch für einige Zeit Öl gegen Lebensmittel verkaufen. Eine verzwickte Geschichte, die aus heutiger Sicht zumindest schlimm enden muss. Bliebe nur noch die Möglichkeit, das fossile Wasser dort zu lassen, wo es ist. Aber dort, in Hunderten von Metern Tiefe, nützt es nichts. Und es hochzupumpen schadet auch nichts, denn wenn das Wasser erst zu Ende ist, wird die Wüste davon nicht wüster. Trockener als schon heute geht's nicht mehr. Saudi-Arabien ist damit in der Lage des reichen Mannes, der ein paar Flaschen sehr alten Bordeaux im Keller hat. Trinkt er sie, dann sind sie weg. Behält er sie, dann hat er nichts davon. Fragt sich nur, ob er sie schluckweise nach und nach trinken und auch seinen Enkeln noch etwas davon aufheben sollte, oder ob er damit ein Saufgelage veranstalten will. Zurzeit scheinen die Zeichen mehr in Richtung Saufgelage zu stehen. Aber damit liegen die Saudis gut im Trend mit dem Rest der Welt.
The water resource and the oil resource, which exists in the Arabian Peninsula, is finite. Both the oil and the water supplies will end someday. That is a fact.
Wasser- und Ölvorkommen sind nicht unerschöpflich auf der arabischen Halbinsel. Irgendwann einmal werden sie zu Ende gehen. Deshalb glaube ich, dass es falsch ist, Wasser zu verbrauchen, wo es nicht notwendig ist. Öl übrigens auch.
I think to use water for purposes for which it is not necessary, I think is wrong. And or oil. But I think that selectively, you cannot, the people of Saudi Arabia cannot have fresh milk products unless they have animals to produce them, or otherwise fly everything in by air every day. It's not possible otherwise.
Aber wenn die Menschen hier frische Milchprodukte wollen, die wir ihnen bieten, brauchen sie Vieh und damit Wasser. Das Wasser, das sie in ihrem eigenen Land haben. Oder sie müssen alles einfliegen, jeden Tag. Das ist ihre Entscheidung. Vielleicht könnten sie mit etwas weniger Wasser auskommen, wenn sie mehr Futtermittel importierten.
But other areas such as wheat production, which is quite active there at the present moment, they could get that from outside sources and much cheaper, in fact, than they do at the present time.
Etwas anderes ist es mit der Weizenproduktion, die hier ja auch ziemlich verbreitet ist. Weizen könnte man auch billiger von außen beziehen. Aber ich sollte mir hier nicht den Kopf des saudi-arabischen Königs zerbrechen. Ich unterscheide nur zwischen frischen Produkten und solchen, die man importieren könnte.
I should not be really determining the policy of the Kingdom of Saudi Arabia, but I'm just making the distinction between a fresh product and a product which can be imported.
Früher einmal war eine Kuh ein Tier, das auf einer Wiese stand und den ganzen Tag Gras in sich hineinfraß oder aber auf der Wiese herumlag und genüsslich wiederkäute. Es war schwarz gefleckt oder rot gefleckt, aber niemals lila. Und niemand dachte daran, dass es BSE haben könnte, wenn es dumm schaute oder nervös mute. Wenn die Kuh mute, wollte sie gemolken werden oder hatte Hunger, wenn sie nicht auf der Wiese war, sondern im Stall. In diesen Stellen hier, 80 Kilometer südöstlich von Riad, mitten in der Wüste, muht keine Kuh, so gut wie nie, es sei denn, sie wäre krank oder verletzt. Kein Mu, weil sie keinen Hunger hat und nie ein volles Euter. Die Kühe hier fressen, wann sie wollen. Sie fressen das Alfalfa-Heu, das in der Wüste produziert wird, oder Soja- und Getreideprodukte, die importiert werden müssen. Alle 6 Stunden werden sie gemolken. Ein europäischer Bauer melkt 2-mal am Tag, sonst nämlich müsste er auch noch nachts arbeiten. Der Farmbetrieb hier aber läuft 24 Stunden rund um die Uhr. Rinder stehen in den Stallungen dieser Farm, 5200 Kühe geben Milch. 4 Farmen im Umkreis, zusammen knapp 40.000 Stück Vieh, Kühe und Kälber. Wer einen der Ställe betritt, hat als ersten Eindruck den einer Fabrik. Die Cooler genannten glockenförmigen Kühlaggregate laufen Tag und Nacht und besprühen die Herden mit einem feinen Wassernebel. Das senkt die Temperaturen, die draußen im Sommer über 50 Grad ansteigen können. In den Ställen sind sie durchaus erträglich, liegen je nach Jahreszeit zwischen 25 und 30 Grad. Die Tiere stehen dicht beieinander, aber die Ställe sind luftig und hell. Nach hinten sind sie offen. Planen schützen tagsüber gegen die Sonneneinstrahlung, aber am Abend werden sie automatisch hochgezogen. Dann gehen die Kühe, die sich auch sonst frei im Stall bewegen können, ins Freie, Luft schnappen oder sich vom Lärm der Kühlaggregate erholen. Glückliche Kühe? Jedenfalls nicht unglücklicher als in europäischen Stallungen, meint Alastair McGuckian, der diese Art von Viehhaltung erdacht hat. Aber er sagt auch, dass sie Leistung bringen müssen. They work hard, meint er. Viermal am Tag, alle 6 Stunden, auch nachts, werden die Kühe in die Melkstände getrieben, die immer im Zentrum der sternförmig angelegten Stallungen liegen. Das geschieht weitgehend automatisch. Bevor sie ins klinisch saubere Melkzentrum kommen, werden sie gewaschen wie ein Auto in einer Waschstraße, Programm Unterwäsche. Das Melken selbst dauert dann genau 12 Minuten und wird von 5 Melkern durchgeführt, die im 3-Schichten-Betrieb arbeiten und jeweils 8 Stunden nichts anderes zu tun haben, als die Melkmaschinen an die Euter anzuschließen. 12 Minuten für Partien von jeweils 100 Kühen. Jede Minute mehr würde den Betrieb aus dem Takt bringen, der genau berechnet ist. Die Milch wird sofort nach dem Melken auf 4 Grad Celsius heruntergekühlt und in der nahegelegenen Milchfabrik, muss man wohl sagen, von einer Molkerei kann hier keine Rede mehr sein, zu allen Produkten verarbeitet, die auch der Verbraucher in Europa kennt. Von der Frischmilch bis zum Joghurt, dessen Fruchtzubereitung aus Dänemark angeliefert wird. Bei voller Auslastung verarbeiten die Almerei Milchwerke, deren Namen dem Verbraucher ein grünes Paradies verspricht, 135.000 Liter Milch am Tag.
This is just a daily record of the milk quality on this particular farm.
Hygienestatistik. Unmittelbar nach jedem Melkvorgang werden Rohmilchproben genommen und die Testergebnisse am schwarzen Brett der Farm ausgehängt. Wichtigster Wert ist der sogenannte TBC-Wert, der Total Bacteria Count, die Ermittlung der Keimzahl in der Milch. Je niedriger, desto besser. Für Europa ist die Zahl 10.000 ein fantastischer Wert, Spitzenprodukt. Hier liegt er bei 900, im Jahresdurchschnitt für alle Farmen der paradiesischen Marke. In diesem Stall in den letzten Tagen bei nur 250 bis 350, erklärt der Farmmanager. Die Milch mit einer Keimzahl von 10.000, auf die ein deutscher Bauer so stolz sein kann, weniger Geld gibt es erst bei über 100.000 Keimen, würde hier gnadenlos in die Wüste gekippt werden. Die meiste Milch, die in Europa produziert wird, würde bei uns hier gar nicht weiterverarbeitet werden, freut sich Alistair McGuckian.
I'd say there's very little milk in Europe.
as low as that, at the 10,000. Most milk wouldn't get in.
Und noch eine Zahl aus der Statistik. Eine bayerische Kuh aus dem oberbayerischen Landkreis Traunstein etwa, einem Paradies für glückliche Kühe, gibt im Jahr durchschnittlich 5.500 Liter Milch. In hervorragenden Betrieben 6.500 bis 7.000 Liter. Ihre hart arbeitende saudi-arabische Kollegin dagegen, eine schwarzbunte Holstein-Kuh mit Ursprungsland USA, bringt es in der gleichen Zeit auf sagenhafte 12.200 Liter. Die Gründe? Besseres Management im Stall, eine ausgeklügelte Fütterung, ohne Tiermehl übrigens, bessere genetische Anlagen, häufigere Melkzeiten und, das Ungewöhnlichste bei einer Tierhaltung, die man nun wirklich als Massentierhaltung bezeichnen muss, mehr Hygiene und mehr Komfort für die Tiere in ihren Ställen.
Cork, 10. März 2000. Premiere von The Halfpenny Bridge.
Schlussszene. Mekuschlas Tod. In wenigen Augenblicken wird es minutenlangen frenetischen Applaus geben. Am nächsten Tag werden in den irischen Zeitungen begeisterte Kritiken stehen. Über das Werk des unbekannten Alistair McGuckian, eines, ja was nun, schreibenden Komponisten, komponierenden Autors, Viehzüchters, Bauern, Businessman.
For living's done. My poor Makushna's gone. They shot her down. Her head, her lovely head. I fondled by her bed. I soaking in her blood upon the ground.
Wie schon gesagt, irische Geschichten sind meistens traurige Geschichten, wenn sie irische Geschichte erzählen. Können sentimental sein bis zum Kyrie, dem Herr erbarme dich unser. Am Schluss für das tote irische Mädchen, das einen Engländer liebte. Der Komponist und Autor ist Ire durch und durch, Katholik und Geschäftsmann. Aber der irische Nationalismus kommt schlecht weg in diesem Musical. Die katholische Kirche der Macht und der Ämter noch schlechter. Die Geschichte erzählt von armen Leuten. Ein sozialistisches Musical, sagt einer der Premierengäste nach der Vorstellung ein bisschen ironisch. Sein Autor aber ist ein Global Player. Global Player ist nur der gerade modische Ausdruck für Kapitalist. Alistair McGuckians Betriebe stehen nicht nur in Irland und Saudi-Arabien, sie stehen auch in England, Russland, Rumänien und Sambia. Die Farm in Afrika gibt 2000 Menschen Arbeit. Das heißt, sie ernährt 20.000 oder mehr. Ein Ausgleich für den Erfolg im reichen Saudi-Arabien, hat ihr Gründer einmal gesagt und das Thema dann nie wieder aufgegriffen. Bei allem Selbstbewusstsein, Alistair McGuckian ist ein bescheidener Mann. Bei aller Wohlhabenheit, er stellt sie nicht zur Schau. Bei aller Bereitschaft, über sich selbst zu sprechen, ist er kein Selbstdarsteller. Nur ein unauffälliger Ire.
I am a person who just likes to do things. And generally speaking, the people to whom I relate best are not highly able and successful business people. They are people who do things.
Ich bin jemand, der Dinge tun will. Und grob gesagt, die Menschen, mit denen ich mich am besten verstehe, sind nicht die hochqualifizierten und erfolgreichen Geschäftsleute. Es sind einfach Leute, die etwas tun. Ich glaube, dass ich die Menschen im Unterbewusstsein auch danach einteile. Solche, die etwas darstellen wollen, solche, die etwas haben oder bekommen wollen und solche, die etwas machen wollen.
And the people who want to be something like someone who I must be the judge or I must be the head of political party or whatever, they don't interest me as much. And people who want to have more all the time, well, they're just greedy. I just like people who want to do things.
Leute, die etwas darstellen oder werden wollen, ich der große Richter oder Chef einer politischen Partei. Solche Leute interessieren mich nicht besonders. Und Leute, die dauernd etwas haben wollen, die sind eben habgierig. Ich mag die Leute, die etwas machen, den Hintern hochkriegen. Und wenn mich jetzt Journalisten fragen, wie machen Sie es nur, als Geschäftsmann ein Musical zu schreiben und zu komponieren und das alles zusammenzubekommen?
I say, well, I mean, Lloyd Webber does it, Beethoven did it, I'm not going to be a Beethoven, but the people do those things. So I do that, as well as the other things I do.
Ja, mein Gott, Lloyd Webber tut das, Beethoven hat das getan. Nicht, dass ich Beethoven wäre, aber Leute machen nun mal sowas. Und so kann ich es auch tun, wie die anderen Sachen auch, die ich mache.
Der Global Player und die Muse. Das ungewöhnliche Leben des Alistair McGuckian. Erzählt von Dieter Meyer-Siebert. Es sprachen Cornelia Boje, Jochen Striebeck, Detlef Kügo und der Autor. Ton und Technik Christina Schulze. Redaktion Oliver Böck. Regie Dieter Meyer-Siebert. Sie hörten eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2000.
Ich habe Alistair McGuckian zuletzt bei einer Zwischenlandung getroffen, weil ich in Saudi-Arabien dummerweise einen Teil eines Interviews gelöscht hatte. Ob er nicht eventuell zum Flughafen in Dublin kommen könnte, hatte ich ihn am Telefon gefragt und es war wirklich peinlich gewesen. Na gut, er werde eben eine Einladung zum Mittagessen absagen. Als wir mit der Aufnahme fertig waren, meinte er, er habe da noch etwas komponiert, ein richtiger Love-Song habe der Happy Bridge noch gefehlt. Vielleicht werde das Musical ja im nächsten Jahr in den USA auf die Bühne kommen. Es gäbe da recht gute Nachrichten. Wenn Sie wollen, können wir es uns im Auto kurz anhören. Selbst am Klavier gespielt nichts Besonderes. Und dann saßen wir in seinem 10 Jahre alten Mercedes und Alistair McGuckian sang zur Kassette mit.
Stand upon the Hippney Bridge, where people crossed all down the years, carrying their hopes and fears, and this will last forever. Meet me on the Hippney Bridge, and think of those who met before, spoke of love aloft and swore their love would never die, their love would live forevermore. Close your eyes and make a wish, tell me that you love me. Hippney wishes can come true when lovers wish together, holding hands together. Hold me on the Hippney Bridge and kiss me while you hold me near. Tell me I should never fear, our love would never die, our love would live forevermore. Close your eyes and make a wish, tell me that you love me. Hippney wishes can come true when lovers live together, holding hands together. Hold me on the Hippney Bridge and kiss me while you hold me near. Tell me I should never fear, our love would never die, our love would never die. our love would live forevermore.
There you are. That's the Hepney Bridge.
Unser Autor Dieter Meyer-Siemet hat einen Iren mit ungewöhnlichen Ideen porträtiert. Dieter Meyer-Siemet hat viele, viele Sendungen für Bayern 2 gemacht. Anfang dieses Jahres ist er verstorben. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Berthu.
Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir Sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.